Ja, guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. Ich bin so dankbar, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und dass wir einen Gott haben, den wir ehren, dass wir einen Gott haben, der wirklich diese Ehre verdient hat. Dass wir heute nicht irgendwie eine Tradition nur abhalten und etwas tun, was alle auf der Welt tun an einem Sonntagmorgen oder viele tun, sondern wir sind hier, um unserem lebendigen Gott zu begegnen, um ihm alleine alle Ehre zu geben. Und ich freue mich, dass wir so einen Gott haben, der in der Lage ist, Menschen zu begegnen. Als ich in dieser Lobpreiszeit war, da hat Gott mir einen Eindruck gegeben für einen jungen Mann hier in unserer Gemeinde, der sich inzwischen ziemlich sicher ist, dass niemand auf der Welt ihn liebt. Gerade in der letzten Woche hat dir jemand noch deutlich gemacht, wie wenig liebenswert du bist. Aber Gott sagt dir heute, du bist geliebt. Du bist jemand, auf den ich Acht habe. Du bist jemand, den ich so sehr liebe, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Nimm das heute Morgen einmal an. Fang an, daran zu glauben, dass der lebendige Gott dich liebt und dass er es ist, der seine ganze Aufmerksamkeit heute auf dich hat, wo auch immer du jetzt bist. Ich freue mich auch, wenn du zuschaust aus dem Internet. Total schön, dass du dabei bist. Und ich bin sicher, dass Jesus dir heute Morgen auch begegnen wird. Ich wünsche dir eine ganz besondere Begegnung auch vor deinem PC oder vor deinem Smartphone. Ich bin einfach so dankbar für diese Kirche, für diese Gemeinde. Ich komme viel rum und erlebe viel Gemeinde, wie Kirche überall ist. Und es ist einfach so schön, in einer Kirche zu sein, wo jung und alt zusammen sind, wo wir sehen, dass die Alten vorausgegangen sind, dass sie schon eine Wegstrecke gegangen sind, die Jüngeren noch gehen müssen. Und ich freue mich über die jungen Leute, die so voller Elan sind und voller Begeisterung da sind. Und was wir sind als Kirche, sind wir nicht wegen einzelner Menschen, sondern wir sind es, weil du da bist. Weil wir da sind. Das macht die Gemeinde von Jesus aus. Ich bin so dankbar für ein tolles Ältestenteam. Das muss ich einfach mal sagen, weil das sind Menschen, die investieren ihre Zeit in und ihre Verantwortung. Das endet nicht hier mit der Tür, sondern du nimmst das mit nach Hause, die Dinge, die da sind. Und es ist so gut, dass Gott uns zusammengestellt hat und wir gemeinsam vorangehen dürfen und eine Vision haben. Danke Gott für die Leidenschaft der vielen Mitarbeiter und Leiter, die in der Gemeinde sind, die auch heute hier alles vorbereitet haben. Dieser Gottesdienst würde nicht funktionieren, wenn da nicht so viele Menschen im Vorfeld schon gewesen wären, die etwas vorbereitet haben. Das Lobpreisteam, das Küchenteam, das Welcome-Team, der Kinderdienst, der Bibelkolleg und ja jeder Einzelne, der hier etwas zu beiträgt. Vielen Dank dafür. Wir sind Gemeinde. Wir machen die Gemeinde von Jesus Christus aus. Und unser Wunsch ist es, unsere Leidenschaft, deswegen sind wir da, dass wir eine Kirche bauen hier oder daran mithelfen. Jesus baut ja seine Kirche. Wir dürfen mithelfen, eine Kirche bauen, die nicht für sich selber lebt, sondern die für Gott lebt, die für Menschen lebt und die für diese Stadt lebt. Das ist so wichtig. Ich wünsche mir so von Herzen, wir haben so eine Sehnsucht danach, dass jeden Sonntag Menschen zum Glauben kommen, dass diese Gemeinde jeden Sonntag erlebt, dass Menschen ja die Gegenwart Gottes erfahren und erleben, wie sie frei werden, wie sie loswerden von Sünde, von Schuld, von Belastungen, frei werden von diesen Dingen und hineinkommen in das Reich Gottes. Und wir sehnen uns danach, in dieser Stadt wirklich ein Licht zu sein, das viele sehen und viele hinzukommen. Das macht das Reich Gottes aus. Und ich freue mich einfach, dass wir heute auch dazu beitragen können, dass dieser Gottesdienst ein Stück ist, wo das geschieht, wo das passieren kann, wo Gott große Dinge tut. Es ist für mich eine ganz, ganz große Ehre, in dieser Gemeinde zu sein. Das möchte ich ausdrücken und hier mitarbeiten zu dürfen. Es ist ja nicht für jeden eine Ehre, zur Kirche zu gehen. Viele Menschen halten nichts davon. Und so unterhalten sich auch zwei Pfarrer, die über ihren mangelnden Kirchenbesuch sich beklagen, aber sagen, wir haben Besucher, die wir gar nicht wollen. Wir haben Fledermäuse, die in unserer Kirche sind und die alles hier vollkacken und wir müssen irgendwas tun. Und sie bestellen einen Kammerjäger, sie überlegen und machen und tun, aber sie werden diese Fledermäuse nicht los. Und eines Tages kommt einer der Pfarrer und sagt, sie sind weg. Und dann fragt der andere Pfarrer und sagt, ja, was hast du gemacht? Sagt er, es war ganz einfach. Ich habe sie erst getauft, dann konfirmiert und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Okay, so passiert das. Das ist Alltag in Deutschland, Alltag in der westlichen Welt. Aber ich habe eine Botschaft an dich heute. Gott braucht dich. Er will dich nicht hinaushaben aus der Gemeinde Gottes, sondern er möchte dich mitten drin haben. Und dieses Thema passt ganz großartig in unser Jahresthema hinein, wo es um Gottes Kraft und unser Bestes geht. Und mein Wunsch ist es, dass uns das so während dieser Predigt groß wird, wie das ein Zusammenspiel ist von Gottes Gegenwart und von dem, was wir beitragen können. Das Wort Gottes sagt uns in 1. Korinther 3, Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Ihr, du und ich, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir gehören zu ihm. Wir arbeiten an einer Sache mit. Und die Frage ist, warum möchte Gott, dass du und ich, dass wir an seiner Sache mitarbeiten? Warum braucht er uns überhaupt? Warum will er uns haben? Ich bin sicher, dass Gott vieles einfach durch sein Wort erledigen kann. Er spricht und es steht da, heißt es in der Bibel. Er schickt einen Engel und er erledigt alles zu seiner Zufriedenheit. Aber der Titel meiner Predigt heute ist, Gott braucht dich. Und dann komme ich zu meinem ersten Punkt. Gott braucht nichts und niemanden. Gott ist sich selbst genug. Er existiert von jeher. Er brauchte keinen, der ihn geschaffen hat. Er erhält sich von selber. Er braucht niemanden, der ihm Essen gibt, der ihn füttert, der ihm Mut zuspricht oder irgendetwas tut. Er ist sich selbst genug und er hat alle Kraft, die Dinge zu tun, die er will. Also warum in aller Welt braucht Gott mich oder sogar dich? Warum braucht Gott dich? Warum braucht er uns? Für mich war das eine der größten Erkenntnisse, dass Gott Menschen braucht, dass Gott Menschen gebraucht, dass Gott Menschen ja haben will und dass er mit Menschen arbeitet. Und ich gebe diese Wahrheit und diese Weisheit so gerne weiter. Ich bin viel mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und wenn du Richtung Asien fliegst, dann fliegst du über das Himalaya-Gebirge. Und dein Flieger geht etwa 2 Stunden über ein riesiges Gebirge. Und ich habe mir so vorgestellt, wie da so Häuser sind. Kleine Schluchten, große Schluchten und wie viele Tage und Wochen Menschen brauchen, um irgendwie ins nächste Dorf zu kommen. Und wir fliegen so darüber hinweg. Ich habe gedacht, Gott, wie groß bist du? Ich sehe das hier von oben und da ist so viel Detail, da ist so viel. Oder wenn ich in den Himmel schaue, ich schaue so gerne den Sternen irgendwie zu und Sternenbilder an und bin gerne im Planetarium. Und wenn du im Planetarium bist, kannst du eine Reise durch das Weltall machen, das uns bekannte Weltall. Es gibt ja noch ein uns nicht bekanntes Universum, wo wir gar nicht wissen, was dahinter ist, wo wir nur ahnen, dass da etwas sein könnte. Und dann wird mir klar, Gott, du brauchst nichts. Du brauchst schon mal gar nicht mich, wenn ich mich hier sehe, auf dieser Erde so klein. Was willst du denn mit mir? Und deshalb finde ich das so wichtig und so großartig, dass Gott mich braucht. Dass Gott sagt, ich habe noch nicht alles. Da fehlt noch was. Und das bist du. Und das bin ich. Und dann wird mir irgendwo schwindelig. Und bei diesem Gedanken komme ich dann irgendwo zu dem Schluss und sage, Gott, ich bin so unvollkommen und ich bin so unfertig. Was willst du mit mir? Ich mache doch eh nur Ärger. Menschen, die mit mir zusammen sind, die wissen das, dass ich Ärger machen kann. Dass man mit mir Ärger haben kann und auch Gott kann mit mir Ärger haben. Und dann macht Gott mir klar, ich will dich und ich brauche dich für meine Sache, weil ich mich für dich entschieden habe. Und das ist der zweite Punkt. Gott hat entschieden, dass er dich braucht. Gott braucht dich nicht, um zu existieren, um die Sterne und das Universum in Gang zu halten, um hier diese Erde am Laufen zu halten. Ich sage immer, diese Erde gab es, bevor ich da war. Und diese Erde wird es geben, wenn ich hier nicht mehr bin. Diese Erde existiert auch ohne mich. Aber Gott hat einen besonderen Platz in dieser Zeit, wo ich hier lebe. Und er hat den Wunsch, dass er dich und mich, dass er uns zu Partnern macht. Er möchte, dass wir auf einer Ebene mit ihm unterwegs sind. Er möchte mit uns zusammenleben. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich mir für den Rest meines Lebens mein Essen selber kochen könnte, dass ich irgendwie meine Wäsche gewaschen bekomme, dass ich irgendwie die Wohnung sauber bekomme, dass ich irgendwie weiterleben kann, auch ohne meine Familie. Also, dass ich so mein Leben weiter gestalten könnte. Aber ich will das gar nicht. Ich habe mich entschieden, mit Christine und mit Ella zu leben. Und das will ich nicht nur bis morgen, sondern bis an mein Lebensende. Bis, dass der Tod uns scheidet. Das habe ich und das haben Christine, das haben wir vor dem Angesicht Gottes und vor dem Angesicht dieser Gemeinde gesagt. Und es ist so schön, diese Zeit miteinander zu gehen. Das ist eine Entscheidung, wo ich mit einem Partner gemeinsam lebe und wo wir auf einer Ebene miteinander gehen. Gott gibt uns eine ganze Menge an Beispielen in der Bibel. Genauer genommen ist die Bibel von vorne bis hinten voll mit Beispielen, wie er Menschen gebraucht und wie sehr Gott Wert auf die Mitarbeit von Menschen legt. Das geht schon auf den ersten Seiten der Bibel los. Nachdem Gott die Menschen geschaffen hat, dann sehen wir hier zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 19, und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tiere und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um sie zu sehen, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Gott brachte alle Tiere zu Adam. Hatte Gott jetzt irgendwie ein Blackout und hat gesagt, ach, ich habe gerade Besseres zu tun, ich kann das gerade nicht hinkriegen, diese ganzen Tiere zu benennen. Adam, mach du das mal. Gott würde es so machen und alle Tiere haben einen Namen. Er hätte auch hingehen können und sagen, Adam, guck mal, das große Tier mit dem Rüssel und mit dieser großen grauen Haut, dieses große Tier, das ist der Elefant und hier ist die Giraffe und hier sind die Vögel, dieser, jener und so weiter. Gott hätte sich viel Zeit nehmen können, Adam alles zu erklären und selber einen Namen zu geben. Aber Gott hat diese Aufgabe an Adam übertragen und er hat ihm damit Vollmacht gegeben über die Tierwelt und über die ganze Erde. Adam war ein Genie. Überleg mal, wie viele Tierarten es gibt und dieser Adam gibt jedem einen Namen. Adam war ein Genie, weil er von einem genialen Gott geschaffen wurde. Ein genialer Gott schafft nicht irgendeinen Dummy und irgendetwas, was so winzig ist. Obwohl die Bibel sagt, dass wir im Vergleich zu Gott so winzig sind, sagt Gott doch, ich möchte etwas schaffen, das uns gleich ist. Gott hat etwas geschaffen, wo er das Prädikat sehr gut drüber gab. Das war nicht dumm, das war genial. Du und ich, wir Menschen, wir sind ein geniales Geschöpf Gottes. Und Gott sagt, du sollst alle Tiere benennen. Ich finde das phänomenal, dass Gott Adam ausgesucht hat und zu ihm sagt, du hast diese Macht über die Tierwelt. Er hat sich für Adam als Partner entschieden. Adam war der Partner Gottes, weil es noch keine Sünde gab. Adam und Gott lebten in einer ungetrübten Gemeinschaft. Sie haben miteinander geredet und für Adam war es klar, es gibt Gott und Gott kommt und wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir reden, wir teilen unsere Zeit. Es gab noch keine Sünde. Aber dann kam ja der Moment, wo Adam und Eva, wo sie beide glaubten, an dem Ziel Gottes vorbeileben zu können. Gott hat ihnen ein Ziel gegeben dort. Und sie waren der Meinung, nein, wir können ein eigenes Ziel aufsetzen. Und Sünde nennt man einfach nur Zielverfehlung. Sünde ist, am Ziel Gottes vorbeizuleben. Und Sünde macht uns dumm und Sünde macht uns auch unfähig zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft miteinander. Sünde zerstört. Und das ist geschehen dort. Durch die Sünde verlor der Mensch seine Stellung, die Gott ihm gegeben hat. Und da muss wieder etwas hergestellt werden. Und deswegen musste auch ein zweiter Adam in die Welt kommen. Das sagt die Bibel. Sie bezeichnet Jesus Christus als den zweiten Adam, denjenigen, der die Sünde wieder aufgehoben hat. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und alle Menschen sind von da ab Sünder. Du wirst schon sündig geboren. Du musst nichts machen, du musst keinem erklären, wie man lügt. Jeder weiß das. Jeder kann das von Natur aus. Lügen, betrügen, schlecht denken über andere, das muss dir keiner beibringen. Das kannst du von selber, weil die Sünde in uns allen lebt und wohnt. Und deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb hat Gott Jesus gesandt, der zweite Adam. Und durch diesen einen, durch Jesus Christus, ist die ganze Sünde dieser Welt getragen worden. Er trug die Sünde, die Adam in die Welt gebracht hat, die Eva in die Welt gebracht hat, die deine Eltern in die Welt gebracht haben und die du und ich, die wir in diese Welt bringen. Und weil Jesus am Kreuz gestorben ist und er sagte, es ist vollbracht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Gebet macht es uns möglich, zu Gott zu kommen und diese Vergebung zu empfangen und wieder Partner Gottes zu werden. Gott möchte wieder Partner sein mit dir und mit mir. Gott möchte dich zu einem gleichwertigen Partner machen. Und bei Partnern ist es so, dass nicht nur einer was tut, sondern beide tun was. Christine erledigt gewisse Dinge, ich erledige gewisse Dinge. Ich helfe ihr, sie hilft mir. Ich ermutige sie, sie ermutigt mich. Und so weiter. So ist das ein Wechselspiel. Und eine Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass beide etwas tun. Und da sind wir bei unserem Jahresthema Gottes Kraft und unser Bestes. Beide tun etwas. Gott bewegt etwas, wenn wir uns bewegen. Wenn wir in Bewegung kommen, ist auch Gott in Bewegung. Und das ist eine Wahrheit, die uns allzu sehr verloren geht und eine Wahrheit, die auch der Widersacher Gottes, der Teufel, super gut kennt. Glaubst du, dass er diese Wahrheit kennt? Natürlich weiß er das. Und was wird er wohl tun? Was wird seine Absicht sein? Das ist doch wohl ganz klar. Er will verhindern, dass du dich bewegst. Du sollst dich nicht auf Jesus zubewegen. Als ich in einem Gottesdienst war und gemerkt habe, dass Gottes Stimme zu meinem Herzen redet, da war in mir die andere Stimme. Nein, mach das nicht. Bleib weg. Du bist gut genug. Und das war der Teufel, der Widersacher, der das genau weiß. Wenn dieser Michael sich jetzt bewegt und auf Jesus zugeht, dann wird er etwas erleben. Und das will ich nicht. Der Teufel will nicht, dass du die Zusagen Gottes erlebst. Und deswegen versucht er auch immer Zweifel in dein Leben hineinzugeben. Und er versucht dir die Zusagen Gottes schlecht zu reden. Ja, das steht da, aber kann man das heute noch alles so glauben und ist das denn wirklich so? Du sollst dich nicht auf die Zusagen Gottes bewegen und sie glauben. Du sollst nicht die Bibel lesen und dort die Wahrheit finden und die Wahrheit soll dich freimachen. Weißt du, du wirst die Wahrheit finden, wenn du erst in der Bibel liest und dann die Wahrheit in dein Leben lässt, nicht umgedreht. Du wirst nicht die Wahrheit erkennen und dann irgendwie mal in der Bibel lesen. Da ist immer erst unser Schritt und dann kommt der andere Schritt. Und du sollst dich nicht in deine Berufung hineinbewegen. Du sollst nicht das tun, wozu Gott dich geschaffen hat. Es gibt Menschen, die sagen, ich mache die Ohren zu, wenn einer über Berufung predigt. Ich will davon nichts hören. Der Teufel hat sein Ziel in deinem Leben schon erreicht. Weißt du das? Du hörst auf den Widersacher Gottes und nicht auf Gott selber, der sagt, komm, komm und folge mir nach. Die Susanne bewegt sich nicht mehr. Der Peter bewegt sich nicht mehr. Keiner bewegt sich mehr. Und der Teufel reibt sich die Hände und sagt, ja, die ganzen Begabungen, die Gott gegeben hat, bleiben ungenutzt. Gott hat uns seinen Segen gegeben, damit wir diesen Segen teilen und nicht diesen Segen nur für uns selber haben. Und das ist eines der größten Geheimnisse. Gott beschenkt uns und wir dürfen uns bewegen. Und in dieser Bewegung segnet Gott diesen Weg. Wenn wir auf dem Weg Gottes gehen, wenn wir auf seinem geraden Weg gehen, dann segnet er diese Schritte. Und das ist eines der größten Probleme unserer westlichen Gemeinden. Das ist in anderen Ländern anders. Da bewegen sich Christen. Da teilen sie das, was sie erlebt haben. Und Menschen erfahren das und kommen in großen Scharen zum Glauben. Glaub nicht, dass das, was wir hier in Deutschland haben, die Normalität ist. Die Normalität ist, dass jeden Tag neue Gemeinden entstehen auf der Welt. Dass jeden Tag Menschen zum Glauben kommen, jeden Tag Menschen getauft werden, jeden Tag neue Leiter eingesetzt werden und viele, viele Menschen Jesus finden und ihn teilen. Das ist so. Und das liegt daran, dass Menschen sich bewegen und erkennen, Gott braucht mich. Ein weiteres Beispiel aus der Bibel. Vielleicht sage ich erst noch etwas, bevor ich zu diesem Bibelvers komme. Ich sah letztens einen Film und da wurde ein Junge im Religionsunterricht gefragt, wie denn die beiden Lieblingsjünger von Jesus heißen. Und dann hat er lange überlegt und dann sagt er David und Goliath. Lass uns die beiden mal betrachten. Goliath stellte sich hin, Goliath ein Riese, 3 Meter hoch, sagt uns die Bibel, und er rief zu den Israeliten herüber, braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und für Saul? Wählt einen Mann aus, der zu mir herunterkommt, und wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklaven und ihr müsst uns dienen. Ich fordere das Heer Israel heute heraus. Stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Wer hat Goliath motiviert, gegen Gott und gegen Israel aufzutreten? Wer war das? Na, der Feind Gottes, ganz klar. Der hat ihm richtig markige Worte gegeben, die alle dort erzittern ließen. Hinter den Kulissen haben Gott und Satan miteinander geredet. Das finden wir so nicht in der Bibel, aber ich kann mir das genau vorstellen. Wie Satan zu Gott kommt und sagt, so, haha, jetzt habe ich dich. Ich weiß, dass du durch Menschen arbeitest. Und hier steht mein Mann, dieser Goliath. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer dein Mann ist. Wer kann es mit meinem Mann aufnehmen? Du arbeitest durch Menschen, Gott. Ich weiß, du könntest einen Blitz schicken vom Himmel. Du könntest sonst irgendetwas machen und dieser Goliath würde tot umfallen, aber du tust das nicht. Du gebrauchst Menschen. Das weiß der Teufel. Und jetzt sind deine Leute eingeschüchtert. Und ich bin mal gespannt, wer es mit diesem Goliath aufnehmen kann. Jetzt habe ich dich. Das Problem des Teufels ist wie unser Problem. Er kann nicht in die Zukunft schauen. Er sieht sicherlich den Horizont. Und er sieht auch weiter als wir. Also müsst ihr überlegen, denn Teufel gibt es schon länger als wir und er hat viele Jahre Psychologie studiert, der kennt uns durch und durch, der sieht den Horizont schon klar. Aber der sieht nicht die Zukunft Gottes und die will er auch gar nicht sehen. Wir denken, es geht nicht weiter und Gott beruft einen vollmächtigen Mann, einen 3,50 Meter Mann, der noch größer ist als Goliath und der alleine durch seine Arme ihn zerquetschen könnte. Nein, da kommt dieser vielleicht 17-jährige David, ein Junge, und steht vor diesem Riesen, der doppelt so groß ist wie er. Und der lacht und höhnt und sagt, da bin ich denn ein Hund, dass ihr mir ein Kind schickt. Ich will einen Mann, ich will einen richtigen Gegner. Und wir wissen, was geschehen ist, oder vielleicht möchtest du das mal lesen, wenn du nicht weißt, wie diese Begebenheit ausgeht. Dieser David, der nahm seine Schleuder, hat einmal gezielt und dieser Stein hat hier den Kopf, also die Schädeldecke durchschlagen von Goliath und er lag auf der Erde. Und dann nahm er sein Schwert, das Schwert von Goliath, dieses Riesending, und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Dieser kleine Zwerg. Und in 1. Korinther heißt es, 1. Korinther 1, Vers 28 und 29, wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das ist der Hammer. Gott benutzt das, was nicht zählt. Der Goliath hat diesen David völlig unterschätzt, den Mann Gottes. Und wenn wir Partner Gottes sind, dann unterschätzen uns die Leute und selbst der Teufel unterschätzt dich. Der unterschätzt, was bei dir möglich ist. Ja, du hast Angst. Du bist vielleicht auch mit Angst heute Morgen gekommen vor irgendeiner Situation der Zukunft. Aber der lebendige Gott ist dein Partner. Er ist unser Partner. Er ist der, der mit uns geht. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Deswegen stellt Jesus sich so hin und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Vertraue mir, dass ich dein Partner bin, dass ich jeden Tag bei dir bin. Er sagt, gibt uns diese Zusage und ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Gott wusste das doch schon alles, was passieren wird. Und er hatte David schon längst vorbereitet und trainiert. Da war der Bär, da war der Löwe, mit dem David vorher gekämpft hatte. Und das sind die Situationen, die wir so hassen. Das sind die Situationen, wo wir sagen, warum ausgerechnet jetzt? Gott bereitet dich zu für deinen nächsten Kampf, wo du vielleicht diesem Riesen gegenüberstehst und sagen kannst, ich stehe hier, das sagte David, du stehst hier, weil du dich groß fühlst, aber ich stehe hier im Namen des lebendigen Gottes. Und das war der Unterschied. Das war der Unterschied. Er steht hier als Partner Gottes, als Partner Jesu Christi, als Partner dessen, der sein Leben für dich gelassen hat, als Bruder. Wir sind Brüder, sagt Jesus. Brüder sind auf einer Ebene. Gott hat sich so weit runtergelegt, dass wir mit ihm auf einer Ebene sein können. Er wurde Mensch. Mensch wie du und ich. Und Gott arbeitet schon an deinem Leben, damit das Unmögliche möglich werden kann. Deshalb lasst uns diese Situationen, die uns so herausfordern, nicht als ein Übel betrachten, was natürlich finden wir das nicht toll, aber sie ist als eine Herausforderung, als eine Vorbereitung für das, was danach kommt. Gott hätte sicherlich einen Blitz senden können, aber er wollte nicht. Er wollte David gebrauchen und David hat angefangen, er hat den Stein geschleudert, er ist hingegangen. Er war gehorsam und dann hat Gott diesem Stein so viel Durchschlagskraft gegeben, dass er die Schädeldecke von Saul durchschlagen hat. Goliath, Entschuldigung. Jawohl, gut aufgepasst. Und manchmal sehen wir in der Bibel, dass Gott Engel gebraucht. Aber oft steht dort, weil du gebetet hast, habe ich meinen Engel gesandt. Immer möchte Gott unsere Mitarbeit. Erst Gebet und dann kommt das Wunder Gottes. Also, wenn Gottes Werk und unser Werk zusammenkommt, dann geschieht das Großartige. Also der erste Punkt war, Gott braucht niemanden. Der zweite Punkt, Gott hat entschieden, dass er dich braucht. Und der dritte Punkt, den ich heute Morgen habe, hast du entschieden, dass du Gott brauchst? Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Gott tut niemals unseren Teil. Wenn eine Entscheidung von uns gefordert ist, dann ist das mein Teil. Ich möchte das kurz in drei Teile aufgliedern, drei Wahrheiten dazu bringen. Gott wird niemals unseren Teil tun. Oft beten wir darum, dass Gott unseren Teil erledigt. Das machen wir ganz geschickt und ganz fromm. Dann sagen wir, Herr, mach doch, dass die Menschen in dieser Stadt dich finden und sich bekehren. Lass doch Deutschland errettet werden. Habt ihr diese Gebete schon mal gehört? Kennen wir. Wie wäre es denn, wenn du deinen Nachbarn einlädst in den nächsten Gottesdienst und er, und dann betest du für ihn und sagst, Herr, lass meinen Nachbarn dich finden in diesem Gottesdienst. Das ist der erste Schritt, den wir tun können. Bete für deinen Nachbarn, tu ihm Gutes, lade ihn ein. Herr, mach doch, dass meine Ehe wieder in Ordnung kommt. Ein schönes Gebet werden wir alle bejahen können. Aber warum liebst du deine Frau nicht, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, bedingungslos, egal welche Macken und Fehler sie hat? Und warum ehrst du deinen Mann nicht als Frau, so wie die Bibel es uns sagt? Warum vergibst du nicht, wie Christus dir vergeben hat? Das ist doch der erste Schritt. Und dann wirst du merken, dass deine Ehe, deine Beziehungen wieder in Ordnung kommen. Und dann dürfen wir auch dafür beten. Wir beten auch oft, Herr, segne meine Finanzen. Wann fängst du denn an, deinen Zehnten zu geben? Gott sagt, ihr bestehlt mich. Wann wollt ihr aufhören, mich zu bestehlen? Und dann beten wir, Herr, segne mich, bless me, lass alles wunderbar sein. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein großer Segen, den zehnten Teil deines Einkommens Gott zu geben. Und du wirst merken, dass du noch mehr geben möchtest. Dass das gar nicht das obere Limit ist, sondern dass du irgendwann erkennst, je mehr ich geben kann, umso mehr wird Segen durch mich entstehen und umso mehr werde auch ich gesegnet werden. Und das sagt die Bibel ganz einfach, was der Mensch sät, das wird er ernten. Erst kommt die Saat, dann kommt Gott. Dann kommt der Part, wo wir nichts mehr tun können, Wachstum. Du kannst nicht an den Halmen ziehen. Und dann kommt wieder dein Part, die Ernte. Säen und ernten ist unser Teil. Hier in Langenfeld auch, bei den vielen Menschen. Es ist unsere Aufgabe, das Wort Gottes hineinzusäen. Und es ist unsere Aufgabe, die reife Frucht abzupflücken und in das Haus Gottes zu bringen. Die Menschen, die bereit sind. Säen ist unsere Aufgabe. Ernten ist unsere Aufgabe. Wachstum und Frucht ist Gottes Aufgabe. Die zweite Wahrheit ist, unser Teil ist niemals übernatürlich. Unser Anteil an dem Ganzen ist niemals der übernatürliche. Ich bin nicht übernatürlich, ich bin ein natürlicher Mensch. Auch wenn ich heute hier vorne stehe, bin ich ein Mensch wie du und ich, mit allen Fehlern, mit Zweifeln, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Bedrückungen, mit allem, was ein Mensch hat. Ich kann keine Wunder tun aus mir selber. Niemals. Aber ich bin mit Jesus verbunden und der sagt, ich habe alle Macht im Himmel und wo auch noch? Wo hat er alle Macht? Auf der Erde. Ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Davids Teil war, den Stein zu schleudern. Gott sorgte für die Durchschlagskraft. Mose musste den Stab auf das Wasser schlagen und dann hat Gott das Meer geteilt. So läuft das. Und das sind gute Nachrichten. Du musst keine Wunder tun. Du musst dich auch nicht selber verbessern, um Gott zu gefallen. Weißt du das? Ich habe das immer versucht. Ich habe immer versucht, ein guter Mensch zu sein. Und dann musste ich erkennen, ich kann das probieren, machen, tun. In mir sind so viele Dinge, die das verhindern, das ist ein aussichtsloses Unterfangen. Paulus sagt, ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib, der letztlich nur den Tod bringt? Und dann sagt er, es ist Jesus Christus, der die Schuld vergibt und mich reinwäscht von aller Sünde. Das ist das Schöne. Ich muss mich gar nicht verbessern, sondern Gott ist es, der mich verändert. Der aus einem schmutzigen Michael, der voller Schuld und voller Sünde war, jemanden macht, der ein weißes Kleid tragen darf, bildlich gesprochen. Und der rein gewaschen ist von seiner Schuld. Und so bei dir, bei uns, so macht Gott das. Du legst deine Hände auf die Kranken und Gott macht sie gesund. Das ist unser Part. Du musst doch deine Freunde nicht bekehren, sondern du erzählst ihnen nur, was du erlebt hast. Und dann wirst du merken, dass Gott an ihnen arbeitet und er sie von Sünde überführt. Und die dritte Wahrheit, unser Teil kommt immer zuerst. Jetzt kann man natürlich theologisch hier so ein bisschen diskutieren und sagen, natürlich finden wir in der Bibel auch den Vers, der sagt, Gott hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir lieben. Er ist zuerst ans Kreuz gegangen, er hat den ersten Schritt getan. Aber sieh es mal aus der Perspektive, Jesus hat den ersten Schritt getan und jetzt steht er da und sagt, ein für alle Male ist mein Werk getan und ich stehe hier mit offenen Armen. Und jetzt bist du an der Reihe. Jetzt kommt dein Part. Jesus steht da und wartet. Und dann sagt uns das Wort Gottes, bittet und was wird geschehen? Und es wird euch gegeben werden. Was kommt zuerst? Das Bitten. Unser Part kommt zuerst. Und wer bittet, der empfängt. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer anklopft, der kann hineingehen. Ihr werdet die Hände auf die Kranken legen und der Kranke, mit dem Kranken wird es danach besser werden. Der wird wieder hergestellt werden. Vergib und auch dir wird vergeben werden. Gib und du wirst empfangen. Also da ist immer unser Teil, der zuerst kommt. Darf ich euch bitten oder dich bitten, dass ihr, was können wir damit tun? Dein Teil, mein Teil kommt zuerst. Und die Frage ist doch, was möchte Gott, was kann Gott heute in deinem Leben tun? Was kann heute geschehen? Was wünschst du dir? Was ist dein sehnlicher Wunsch? Und was ist dein Anteil daran? Welchen Schritt sollst du gehen? Wenn wir unsere Sünde bekennen, das ist ein Schritt, den ich gehen kann. Ich bekenne Jesus, dass ich schuldig bin. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ist schwerer? Ich glaube, jemanden reinzuwaschen von aller Schuld, von aller Sünde, das kann niemand von uns. Das ist für uns ein unmögliches Unterfangen. Aber Sünde zu bekennen, dazu zu stehen, was ich falsch gemacht habe, das kann ich tun. Das ist mein natürlicher Teil. Und der übernatürliche Teil ist der Teil Gottes. Er wäscht uns rein von aller Sünde. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen rufen und dir diesen Satz noch einmal sagen, der über diesen ganzen Gottesdienst, über dieser Predigt steht. Gott braucht dich. Er will mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Er will deine Gaben einsetzen. Er will dein Herz, damit er dein Leben von aller Schuld reinigen kann. Er will dein Herz, damit er dir Wegweisung geben kann, damit du sehen kannst, wo es hingeht. Gott braucht Menschen in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, die andere Menschen als sehr, sehr wichtige, als VIPs sehen, als wichtige Menschen. Very important persons. Menschen, die Gott wichtig findet und die wir hier willkommen heißen in dieser Gemeinde. Wir sagen, wir wollen, dass du dazukommst. Wir nicht sagen, ach, wir sind schon genug, wir sind zufrieden, sondern sagen, ich möchte, dass mein Nachbar, dass die Menschen um mich herum auch kommen und diese Vergebung erleben. Gott braucht dich, wenn du Vater und Mutter bist, wenn ihr Eltern seid, um deinen Kindern den Weg zum Leben zu zeigen. Du hast eine wichtige Aufgabe als Mutter. Du hast eine wichtige Aufgabe als Vater. Gott braucht uns, um Flüchtlingen ein Zuhause zu geben, um Menschen, die fliehen mussten aus ihrem Land, zu helfen, dass sie hier eine Weile oder für immer leben können. Gott braucht uns, um die Kranken die Hände aufzulegen. Und macht das nicht aus dem Himmel, sondern sagt, ich sende euch und ihr sollt auf die Kranken die Hände legen. Gott braucht diese Gemeinde für diese Stadt und für die umliegenden Städte. Ohne lebendige Gemeinden kann kein Licht scheinen in die Stadt hinein. Und das wird unser Leben verändern. Wenn wir erkennen, dass Gott uns braucht, dann werden wir sagen, Gott, was brauchst du wirklich? Dann geht es nicht so als erstes darum, was brauche ich? Was soll der Gottesdienst mir geben? Was soll die Gemeinde mir geben? Sondern was können wir als Gemeinde den Menschen geben, die um uns herum sind? Und wenn du gibst, wirst du merken, wie Gott dir gibt. Gib und euch wird gegeben werden. Ein wunderbares Maß, sagt die Bibel. Gott braucht dich. Und ich möchte einfach für die beten, die jetzt sagen, Gott, hilf mir, dein Partner zu sein. In welcher Sache auch immer. Du hast vielleicht irgendeinen Bereich erkannt und sagst, hier möchte ich mit Gott diese Partnerschaft eingehen. Und ich will einfach nur für dich beten, dass Gott dir dabei hilft, dass du diese ersten Schritte tust und dass eine Begegnung entsteht, in der unser Bestes und Gottes Kraft zusammenkommt und Übernatürliches geschieht, obwohl wir nur natürliche, versagende und nicht perfekte Menschen sind. Aber wir sind geliebt, gewollt, wir sind angenommen, wir sind aufgenommen in die Familie Gottes, wenn wir zu Jesus gehören. Und ich möchte dich bitten einfach, wenn du sagst, bete für mich, dass ich mit Gott eine Partnerschaft eingehen kann, dass du einfach jetzt aufstehst und dass ich für dich bete. Jesus. Jesus, wir danken dir, dass du eine Partnerschaft eingehst mit Menschen. Dass du uns willst für dein eigenes Herz. Dass du willst, dass wir zu dir gehören. Dass du eine Sehnsucht hast, Gemeinschaft zu haben. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade jetzt sagt, Gott, ich gehe mit dir eine Partnerschaft ein und hilf mir dabei. Segne jeden einzelnen Schritt. Ja, und wir lassen uns nicht zu, dass der Teufel wieder kommt und seine Lügen hineingeht, sondern die Wahrheit Gottes soll kommen und etwas erneuern, etwas Gutes hineingeben, in dem Namen Jesu Christi. Amen. Wenn du heute zum ersten Mal dieses Gebet gebetet hast, Gott sei mein Partner, dann möchte ich dich bitten, füll doch eine Kontaktkarte aus und schreib drauf, ich habe mich heute entschieden. Wir würden dann gerne mit dir Kontakt aufnehmen und würden gerne mit dir beten, mit dir sprechen, mit dir ja die nächsten Schritte auch durchgehen, weil es ist so gut, den Weg mit Jesus zu gehen. Und wenn du merkst, ich bin so alleine auf meinem Weg, dann geh doch in eine Kleingruppe. Kleingruppen sind genial, um mit anderen den Weg gemeinsam zu gehen und uns gegenseitig zu helfen. Gott segne uns dabei.